Liebe Gemeinde, ein wahrer Frühlingstag hat uns heute empfangen. Es ist eine Freude zu sehen, wie die Erde voll Güte des Herrn ist. Und obwohl die Erde unter der Herrschaft des Menschen leidet und ächzt, der Frühling ruft es uns zu, die Güte des Herrn hat kein Ende. Er ist mit uns. Dieser Frühling, der bunte Blumen aus der Erde hervorsprießen lässt, der Büsche und Bäume zum Blühen bringt, ein Grün empfängt uns und wir spüren ganz tief in uns, das ist Leben. Bei uns draußen in Pegau, wenn ich mit meinem Fahrrad ein Stückchen weiterfahre, eine Duftwolke nach der anderen, einfach schön diesen Duft des Frühlings zu genießen. Und wir spüren, die Schöpfung quillt über vor Lebensfreude. Und steigt dann nicht bei uns auch die Sehnsucht auf? Die Sehnsucht nach einem Menschheitsfrühling, ein Erwachen unter uns. Wir sind umgeben von Kriegen, von Hass, Hetze, Fehlmeldungen, alles, was dem Frühling widerspricht, etwas, was gegen das Leben sich stellt, da kommt doch die Sehnsucht hoch, ach, dass wir alle von einem Netz der Liebe umfangen würden, dass wir doch mit uns selbst, mit unseren Nächsten in Harmonie leben könnten. Und ich denke, der Traum von einem Menschheitsfrühling ist nicht ausgeträumt. Aber was für eine Energie wäre nötig, um in der Menschheit so einen Frühling, so einen Lebenswillen, einen starken Ausdruck des Daseins zu geben? Und woher so eine Lebensenergie nehmen? Wenn wir in das erste Jahrhundert schauen, nach Christus, da erlebte die römische Welt genau so einen Frühling. Eine starke Bewegung ging aus von Jerusalem nach Asien, nach Europa, der Orient davon ergriffen. Gruppen entstanden, wo Arm und Reich zusammenkamen. Soziale Unterschiede spielten keine Rolle. Einer half dem anderen. Es war so ein Aufblühen, dass die damalige Welt wie ja, ein Frühlingswind durcheilte. Die Energie, die diese Lebensart hervorbrachte, war an einen Namen gebunden. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, gekreuzigt, auferstanden, lebt in Ewigkeit. Das war diese kraftvolle, das sich in der ersten Gemeinde zeigte, Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus. Und im Brief des Paulus an die Epheser-Gemeinde, da werden Kraftquellen von ihm aufgezeigt. Kraftquellen, die so einen Menschheitsfrühling hervorbringen können. Wir wollen diesen Kraftquellen nachspüren in dieser Predigt. Aber zunächst lese ich Epheser 1, Vers 15. Paulus schreibt dort: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von euch, von dem Glauben, der bei euch ist an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Was prägte die erste Gemeinde? Als Paulus auf diese Gemeinde in Ephesus schaute, sagt er zwei ganz prägende Dinge. Erste, ihr habt ein starkes Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus, der von sich behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Zweite, die Liebe zu allen Heiligen hat zugenommen, ist da, zu allen. Wenn man dann nachher weiter liest im Brief, so heilig waren die gar nicht. Da sagt er, also wer von euch gestohlen hat, der stehle hinfort nicht mehr, sondern gehe arbeiten, verdiene Geld, damit er anderen was schenken kann. Aber das ist Frühling. Das ist Frühling. Der, der faul war und sich durch andere bereicherte, der fängt an zu arbeiten, um andere zu beschenken. Das ist doch Frühling. Wer faules Geschwätz losgelassen hat, der erzähle etwas, was gut ist, was das Beste fördert, was uns aufbaut. Das ist doch Frühling. Wenn so ein Nörgler anfängt zu danken, oh, welch ein Frühling. Und so könnte ich weiter erzählen, was da in der Gemeinde geschah. Aber wir wollen jetzt noch mal nach den Kraftquellen Ausschau halten. Und ich lese ein Gebet, das der Apostel Paulus in diesem Epheserbrief schreibt und betet. Das ist Epheser 3, die Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist ein starker Satz. Am Ende des Gebetes steht die größte Kraftfülle, dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Auferstehungskraft, das Leben mitten in der Gemeinde. Welch eine Kraftquelle. Aus diesem Gebet sehe ich vier Kraftquellen. Das erste, wir sind alle Kinder eines Vaters. Das zweite, was wir brauchen, um ein neues, frühlinghaftes Leben zu führen, das ist die Stärkung des inneren Menschen. Das dritte, dass Christus in unserem Herzen wohne. Und das vierte, in der Liebe verwurzelt zu sein. Aber Ziel dieses Gebetes, lasst es uns nochmal aufnehmen. Und ich wünschte, Gemeinde zu Leipzig, hier in diesem Haus, sagt, ja, das wollen wir, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Diese Welt, in der wir leben, ist ziemlich zerrüttet. Das war zur Zeit des Römischen Reiches nicht viel anders, obwohl es den großen römischen Frieden gab. Aber was den Durchbruch der Gemeinde ermöglichte, war ein großzügiges Denken. Das Denken, diese Welt hat einen Vater. Diese Welt hat einen Ursprung, einen Schöpfer, einen Gott, der aus Liebe Welt und Kosmos geschaffen hat, der Pflanzen, Tiere in unsere Welt hineingegeben hat und schließlich den Menschen schafft nach seinem Bilde. Durch diesen Gott ist alles mit allem verbunden. Das ist eine positive Weltschau. Alles kommt von Gott und existiert letztendlich in der Gemeinschaft mit ihm am besten. Wir Menschen sind eine große Völkerfamilie, egal in welchem Erdteil wir leben. Die Bibel redet nicht von Menschenrassen, sie redet davon, wir sind alle Kinder Gottes. Eine Völkerfamilie. Bei diesem Gott ist Kraft. Kraft, ein Frühling von innen heraus zu gestalten. Paulus sagt, ich bete darum, dass wir stark werden am inneren Menschen. Paulus hat so eine Lehre, es gibt den äußeren Menschen, das ist unser Fleisch, unsere Muskeln, Sehnen, Gehirn, Augen, alles unser Bewegungsapparat. Und es gibt den inneren Menschen, der nach dem Wesen Gottes geschaffen ist. Wir sind hoffnungslos oder hoffnungsvoll, Wesen der Liebe. So sind wir geschaffen, so sind wir gemacht. Wir haben Sehnsucht nach Liebe und wollen auch Liebe geben. Wir haben das Bild Gottes, tragen dieses Bild in unserem inneren Menschen. Paulus sagt auch an mancher Stelle, das ist der geistliche Mensch, der innere Mensch, der unvergänglich ist, zwar durch die Sünde geschwächt und benötigt eine Stärkung. In 2. Korinther 4, Vers 16 sagt er, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Ich finde es immer schön, wenn die Kinder hier nach vorne kommen. Und wenn man in der ersten und zweiten Reihe sitzt, dann kann man das sprudelige Leben sehen. Was für Herrlichkeiten hat Gott geschaffen. Ist wirklich eine Freude. Und dann sehe ich mich so um 80, doch ziemlich Furchen im Gesicht und das Haar ganz licht. Bei den Jungen wirbelt alles in Freude. So ist das. Der junge Mensch wächst auf, Kind, Jugendlicher, beste Reifealter, und dann werden wir alt, schwach, und dieser Körper vergeht, ist alt, ist sterblich. Aber der innere Mensch, sagt Paulus, der wird erneuert. Und ich hoffe, ihr seht nun bei mir nicht nur den Alten, sondern auch den Inneren, der noch da ist und Freude hat und dankbar ist und mit Gott zusammenlebt und dadurch auch das Alter in einer anderen Weise tragen kann als vielleicht Menschen, die ohne Gott leben. Also, was sind die Kräfte, fragen wir, die diesen inneren Menschen zum Aufleben, zur Jugendlichkeit hinführen? Was sind das? Sind das positive Gedanken oder auch moralische Einstellung? Das muss so sein und das so und so muss das sein. Mein guter Wille vielleicht, und da enttäuscht uns Paulus, der sagt, das Gute, das ich will, lasse ich oft stecken. Und das, was ich gar nicht will, das mache ich. Da stehen wir in so einem Widerspruch. Und wir merken, unsere guten Vorsätze, unser guter Wille reicht nicht aus, um den inneren Menschen zu erneuern, hervorzubringen. Wir brauchen etwas anderes. Und Paulus sagt, der innere Mensch wird gestärkt durch den Heiligen Geist. Ist auch so ein Geheimnis, ein so schönes Geheimnis. Ich kann mich immer wieder darüber freuen. Wenn man Galater 5, Vers 22 liest, da steht, die Frucht aber des Heiligen Geistes ist. Die Frucht. Also es steht nicht da, du lieber Christ, der du mit Jesus lebst, musst jetzt das aus Willenskraft deinen Charakter verändern, dass du endlich mal leuchtest, ein richtiges Licht in deiner Umgebung bist. Und da merken wir mal, die Winde des Lebens wehen so, dass unser kleines Lichtchen mal schnell ausgeblasen ist und wir ganz unten sind und denken, Mann, weiter habe ich es noch nicht geschafft. Musst du auch nicht. Denn es gibt eine andere Kraft, die das will. Eine andere Kraft, eine andere Energie. Die Frucht, hört das, riecht ihr den Duft? Frucht ist Liebe als erstes. Ich will, dass du lebst. Du sollst zur vollen Entfaltung kommen. Alles, was Gott an Gutem hineingelegt hat, soll aufsprießen, Frühling werden. Freude, das ist die Quelle der Dankbarkeit. Merkst du, wie das duftet? Man nimmt das wahr. Ich habe im Augenblick so mein Lieblingsgericht in der Nase. Rouladen vom Rind. Entschuldigt. Aber es ist auch der Duft des Lebens. Es ist der Duft des Lebens, der uns umgibt. Oder da steht Geduld. Was ist das für eine wirklich gute Gabe in der Familie, wenn man nicht gleich auf die Palme springt, wenn irgendeine Sache nicht so läuft, wie wir es uns gedacht haben, sondern wenn man da so in Sanftmut sagen kann, ja, da ist uns mal wieder etwas nicht gelungen. Schade, aber wir freuen uns des Lebens. Das wollen wir beibehalten. Wir merken hier in Galater 5, was da geschrieben steht, Treue, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit, all diese Dinge, das ist Frucht, nicht eine Leistung, die wir hervorbringen möchten, sondern das will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Also ich habe es mal so erlebt, eine Sache, mit der ich so sehr gekämpft habe und die ich nicht geschafft habe und dann mal wieder eine Niederlage hatte, wo ich ganz am Boden war. Dachte, Herr, jetzt lebe ich mit dir zusammen. Und das ist schon jahrelang mein Wunsch, dass ich nicht mehr so sein muss, wie ich jetzt gerade wieder war. Und das enttäuscht mich. Ich weiß nicht, woher soll ich Kraft nehmen dazu? Und da kam ein Wort, Römer 5, werde ich nie vergessen, prägend. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, Herr, aber warum kann ich die nicht leben? Du sollst nehmen von dieser Liebe. Nehme. Das ist das Geheimnis. Von seiner Fülle haben wir genommen, sagt Paulus, Gnade um Gnade. Wenn du deinen Schwachpunkt siehst, dann guck dir die Frucht des Heiligen Geistes an und sieh, was genau das Gegenstück dazu ist. Und dann bitte den Heiligen Geist sagen, ich kapituliere, Herr, ich schaffe das nicht aus meinem Willen, aus meinem Verstand, aber ich bitte dich, komm, komm mit deiner Liebe. Ich öffne mich dafür, dass ich nicht wieder den alten Weg des Fleisches gehen muss. Die Frucht wächst von innen nach außen. Und ich wollte euch sagen, das Ergebnis war bei mir positiv am Ende. Der Heilige Geist hat gesiegt. Danke, aber ich kann nicht sagen, ich war der Held. Ich war nicht der Held. Der Held ist Gott. Das ist der Heilige Geist, die wunderbare Kraft. Also, versuch's doch mal. Was ist dein größtes Problem? Und was steht in der Frucht des Geistes als Antimittel? Und dann lade mal den Heiligen Geist dort ein, genau an der Stelle. Und er wird dich führen. Und es wird Frühling werden. Es wird Frühling. Dann sagt Paulus im Epheserbrief, dass Christus in unserem Herzen wohne und wir in der Liebe eingewurzelt seien. Also Kraftquelle 1, haben wir gesagt, war die große Sicht, diese Welt hat einen Vater. Wir gehören alle zusammen. Er hat alles zum Miteinander, füreinander, zu ihm hin geschaffen. Das zweite war Kraftquelle, Heiliger Geist, dass er in uns zur Wirkung kommt. Und das dritte, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Das klingt doch geheimnisvoll. Christus, eine Person in unserem Herzen, wie soll das passieren? Diese Redewendungen kennen wir nur von Verliebten, stand? Du bist in meinem Herzen und ich bin in deinem Herzen. Und dann gab es dieses alte Lied, verloren ist das Schlüsselin und du musst immer drinnen sein. Ja, Verliebte sagen das so. Und ist es nicht so, dass die Geschichte Gottes mit dem Menschen von Anfang an eine Liebesgeschichte ist? Eine Liebesgeschichte. Gott schafft den Menschen nach seinem Bilde und als er den Adam formt und ihm schließlich den Odem einbläst, der erste Blick des Adam in die liebenden Augen seines Schöpfers. Das nennt man Erstprägung. Erstprägung für immer. Ein Wesen der Liebe. Weil von Gott gemacht bis in die Tiefe hinein. Das Tiefste, was wir auf dieser Erde miteinander erleben, ist, dass zwei Menschen sich sagen, ich gehe mit dir Seite an Seite durchs Leben. Und das ist etwas Kostbares, wenn wir so einen Menschen gefunden haben. Aber Gottes Absicht geht noch tiefer. Er will in unserem Herzen wohnen. Er selbst, der Schöpfer, unser Erlöser, will in unserem Herzen wohnen. Geschwister, das ist schier unvorstellbar. Wenn man im Alten Testament die Sachen über den Tempel liest, das war nicht ungefährlich, dort dem Gott zu begegnen. Wer in Sünde in diesen Tempel gegangen ist, der hatte schlimme Folgen zu erwarten. Aber es wurde vorher Opfer um Opfer gebracht, um Gott zu versöhnen. Und am Ende war der große Versöhnungstag, wo das Böse in die Wüste geschickt wurde, und ein Opferlamm gegeben wurde zur Sühnung des ganzen Volkes. Es war sozusagen ein Bild, wie heilig Gott ist und dass man ihm mit Sünde nicht begegnen kann. Und dann sagt Paulus, das ist das große Geheimnis, was nicht mal die Engel wussten. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt, er stirbt für uns und er macht uns den Weg zum Vater frei und er sagt, ich komme in euren sündigen Leib, der Heilige. Wir können uns nicht heilig machen. Durch den Heiligen in uns wird unser Leben geheiligt. Das ist das, was Gott mit dem Innewohnen in uns hervorbringen. Er geht, wenn er in uns wohnt, in jede Situation. Du kannst Herbst erleben, du kannst Niederlagen erleben, aber der Christus ist in deinem Herzen. Er wird dich niemals verlassen, weder auf den Höhen deines Lebens noch in den tiefsten Tiefen. Er geht nicht nur an der Seite mit uns, er ist in uns. Das heißt, deine Leiden sind seine, deine Freuden sind seine. Dein Schmerz, sein Schmerz. Er teilt alles mit uns. Was ist denn das Ziel dieses Innewohnens? Dass wir Christus ähnlicher werden. Maximus, der Bekenner, der hat 580 bis 662 nach Christus gelebt, war ein römischer Offizier, Gott ganz und gar hingegeben. Er wird dann bei Christenverfolgungen getötet. Er schreibt Folgendes: Denn Christus ist nicht gekommen, um das menschliche Wesen, das er als Gott und Wort Gottes geschaffen hatte, zurechtzubiegen. Er ist gekommen, damit der Mensch selbst göttlich würde, und zwar mit allem, was dazugehört. Dieser göttliche Prozess beginnt dadurch, dass Gott in uns wohnt, dass er uns umgestaltet. Das fängt jetzt an und das ist etwas ganz Herrliches. Es ist leider so, dass die Gemeinde, auch die frühe Gemeinde, diese innere Seite des Glaubens schnell vergessen hat. Das kam dadurch, dass viele Irrlehrer aufstanden, dass es Auseinandersetzungen gab mit griechischen Philosophen und anderen Philosophen der Welt und es wurde das Evangelium verwässert und da ist die Gemeinde aufgestanden und hat gesagt, wir müssen die klaren Punkte, was wir glauben, formulieren. Das machen wir in jedem Gottesdienst. Das Glaubensbekenntnis, das wir sprechen, haben wir den Vätern zu verdanken, die durch diesen Kampf und Auseinandersetzung mit dieser Welt gewonnen haben. Und wir sprechen es bis heute aus. Aber das Aussprechen, so wichtig das ist, aber es ist eine Sache des Kopfes. Wir bekennen uns dazu. Und das ist gut und das ist wichtig. Wir brauchen dieses Bekenntnis. Aber wenn der Christus im Herzen nicht da ist, dann führt das zu einem frustrierten Christsein. Einfach deshalb, weil wir dann sagen, wir möchten ja, wir wollen ja so leben wie Jesus. Ich möchte so werden wie er. Wir strengen uns an und im Kampf gegen die Sünde werden wir immer unterliegen. Das ist unser Fleisch. Die Sünde steckt ganz tief in uns. Und es gibt nur einen anderen Weg. Nicht den des Moralismus und du musst und du sollst, sondern der Christus in uns. Wir brauchen diese beiden Seiten. Ich unterscheide deshalb immer gerne mit Kopfwissen. Wir wissen vieles, was gut ist, stimmt? Aber weniges verwirklichen wir davon. Warum eigentlich? Wenn wir wissen, was gut ist, warum machen wir das nicht alle? Wir kennen diese Widersprüche, die bei uns sind. Ich will damit nur zeigen, Kopfwissen ist gut. Wir werden nicht heilig, wenn wir die Dreieinigkeit gut erklären können und genau erklären können, was bei der Taufe geschieht. Wir werden heilig, indem der Christus in uns wohnt und wir ihm Raum geben, dass er durchbrechen kann. Dieses Herzenswissen, das hat der Paulus so schön in Galater 2, Vers 20 formuliert. Er sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben hat. Ist das nicht toll? Genau das ist es. Genau das ist es, dass der Christus in uns aufleben kann. In der ersten Gemeinde oder am Anfang der Christenheit gab es einen langen Taufunterricht, ehe einer in die Gemeinde aufgenommen wurde. Damit er nicht nur die Glaubenssätze versteht, sondern dass er versteht, wie bleibt der Frühling in unserem Leben erhalten? Wie wird aus Frühling Sommer und Frucht? Das wurde alles erklärt im Detail. Die Schwäche heute ist, als Kinder getauft und ja, jetzt sind wir in der Gemeinde und oft gehen wir diesen Weg des Verstandes, des Bejahen, des Glaubens, dessen, was Christus getan hat, das ist alles gut, aber uns fehlt diese innere Kraft. Wie kommt diese Kraft in unser Leben? Wie kommt Jesus in unser Herz? Es gibt ein Bild in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür aufmacht, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind so ein Bild gesehen habe, das habe ich bis heute noch. Vor mir, Jesus steht vor einer Tür, hat einen Hirtenstab an der Hand und klopft an die Herzenstür. Er will nicht in unserem Verstand allein wohnen. Er will in unserer Regierungszentrale zu Hause sein. Da, wo alle Entscheidungen für unser Leben fallen. Da, wo wir sagen, das will ich, dafür lebe ich, dafür setze ich mich ein, für das Leben. Dieser Christus, den brauchen wir in unserem Herzen. Wir können das auch heute tun. Aber lasst mich noch vorher sagen, wer dieser Christus ist, der bei uns einzieht. Paulus schreibt immer, dass Christus einzieht. Johannes spricht von Jesus, der an der Herzenstür ist. Der Christus ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Christus ist der gesalbte Priester, Priester und König. Das müssen wir mal versuchen nachzuempfinden. Der König aller Könige, der hohe Priester, der alle Schuld vergeben kann in einem Augenblick an unserer Herzenstür. Nur einen Schritt hinein. Welch eine Würde, welch eine Ehre, die uns Gott gibt, jedem Einzelnen. Und es wäre jetzt vielleicht gut, einfach stille zu sein und zu überdenken. Steht der Herr vor der Tür, noch vor der Tür? Habe ich ihn eingelassen? Gott ist ein liebender Gott und es geht um eine liebende Antwort. Gott reißt nicht die Tür auf und sagt, hier bin ich, sondern die Liebe wartet. Die Liebe wartet auf eine liebende Antwort. Lasst uns ganz stille werden, noch einmal unser Leben überprüfen. Wo ist der Herr aller Herren, der hohe Priester vor meiner Tür oder in? Und du darfst ihn einladen.